Podcast.
Bonjour, Monsieur Franz Neufmann.
Bonjour, Jérôme. Versuch nicht, mich dazu zu bringen, Französisch. Es ist eine Sprache, mit der ich höre sie gerne, ich mag Frankreich, aber diese Sprache, ich krieg's einfach nicht hin.
Ja.
Also wir reden heute ja über einen Schiff, den Namen dieses Schiffs. Ich sag's dir, ich hab ja auch ein Video gemacht über das Schiff. Du glaubst nicht, wie oft ich ansetzen musste, bis ich diesen Namen richtig ausgesprochen habe. Inzwischen kann ich's.
Wir sprechen über das Schiff Le Dumont d'Urville.
Dir geht das so locker über die Lippen. Ich habe da echt lang geübt dran.
Na gut, wenn ich als Franzose es nicht kann, dann sollte ich mich ja die Frage stellen, ob ich vielleicht meinen französischen Ausweis, den ich leider irgendwie verloren habe, ob ich den nicht zurückgebe. auch wenn ich ihn gerade verloren habe. Und zwar ist es von der Reederei Ponant, Le Dumont d'Urville, der Name des Schiffes, das wir uns heute mal näher anschauen werden, beziehungsweise besprechen werden. Das ist ein Expeditionsschiff. Und zunächst mal zum Namen Le Dumont d'Urville. Der Name kommt ja von einer reellen Person, ne?
Ja, das ist ein französischer Entdecker aus dem, frag mich nicht in welchem Jahrhundert, irgendwo so 18. Jahrhundert.
18. Sowas, Jahrhundert, glaube ich, ja.
18. Jahrhundert. Ja, nachdem ist es durchaus irgendwie mal eine Insel irgendwo benannt worden. Also ist ein wirklich bedeutender, wichtiger Entdecker. So wie die gesamte Schiffsklasse. Ponant hat ja von der Schiffsklasse, zu der die Le Dumont d'Urville, ich kann das, gehört, sind insgesamt 6 Schiffe, die alle, also ich glaube, die Le Dumont d'Urville ist die mit dem kompliziertesten Namen, aber die anderen sind zum Teil auch nicht so einfach. Also es sind insgesamt 6 Schiffe aus dieser sogenannten Explorer-Klasse, 184 Passagiere, also ziemlich klein, oder ziemlich geringe Passagierzahl, sagen wir so, allzu klein ist das Schiff im Grunde gar nicht, weil natürlich ein Luxusschiff hat relativ viel Platz pro Passagier. Also 184 Passagiere, 6 Schiffe insgesamt in dieser Explorer-Klasse, die für Warmwasserexpeditionen vor allem gebaut sind. Die fährt schon auch mal nach Island und nach Grönland, aber im Wesentlichen eher so in wärmeren Gewässern unterwegs. Was ganz spannend ist, weil es nicht so viele Expeditionskreuzfahrtschiffe gibt, die genau für den Zweck gebaut sind. Jetzt habe ich irgendwie vergessen, was du ursprünglich gefragt hattest.
Ich habe inzwischen auch vergessen, was ich gefragt habe. Doch, ich hatte gefragt, woher der Name kommt, beziehungsweise dass es eine reelle Person ist. Du warst unterwegs in dem Schiff in der Karibik. Wo genau, werden wir gleich klären und uns auch nochmal deine Strecke angucken, weil die Strecke ist auch ein Stück weit ungewöhnlich, ist ja eben ein Expeditionsschiff. Die fahren halt auch Häfen an oder Stellen an, wo nicht die ganzen Massenmarktschiffe sich tummeln, logischerweise.
Ja, es ist sogar eine ziemliche Besonderheit von Ponant. Also es gibt schon die eine oder andere Reederei, die solche Routen auch fährt, aber Ponant hat da investiert auch relativ viel Geld in Scouting. Also die schicken wirklich Experten voraus, um solche Fahrtgebiete auch zu erkunden, um die Möglichkeit rauszufinden, wo kann man denn genau hin, wo kann man Kontakt zu Einheimischen für die Passagiere herstellen, das Ganze trotzdem nachhaltig gestalten. Also da steckt Ponant tatsächlich sehr, sehr viel Energie rein. Das ist einer der Gründe, warum ich dann auch die Route ausgewählt habe, um rauszufinden, wie gut das tatsächlich dann auch funktioniert.
Die Route schauen wir uns, wie gesagt, nachher an. Jetzt schauen wir uns erstmal das Schiff an. Le Dumont d'Urville heißt es. Als ich mir die Fotos angeschaut habe, die du gemacht hast, ist mir vor allem eins aufgefallen. Ist eigentlich jetzt doof, aber auf dem Schiff obendrauf gibt es unheimlich viele Kugeln. Das ist normal bei Schiffen, aber da kommt mir das irgendwie vor. Die haben besonders viele Kugeln da drauf. Also Kugeln, wo eben Satellitenantennen drunter liegen.
Ja.
Warum sind da so viele Kugeln da oben drauf?
Keine Ahnung, so muss die Reederei vor. Ich glaube, es sind auch nicht mehr als sonst. Vielleicht fallen die einfach nur besonders auf dem Schiff. Ich finde, das Schiff hat insgesamt eine sehr, sehr schöne Form. Also die hat von vorne bis hinten durchgehend.
So ein Bogen.
Eine geschwungene Linie. Mhm. Vorne der Bugbereich relativ flach. Dann geht es flach nach oben, hat so eine schöne Schwingung in der Mitte und geht da auch wieder so abgestuft nach hinten runter. Vielleicht fallen einem dann diese Satellitenschüsseln nur deswegen auf, weil sie ja so ein bisschen diese Form vielleicht stören. Aber ich denke jetzt nicht, also wüsste jetzt auch nicht, dass das Schiff irgendwas in der Hinsicht Besonderes hätte, dass sie zusätzliche 2 Satellitenschüsseln bräuchten. Ja. Denke, das fällt nur aus irgendeinem Grund mehr auf wie woanders.
Der Schornstein dafür relativ klein. Wie gesagt, die Kugeln fallen da, also mir zumindest, besonders auf. Es ist ein wunderschönes Schiff. Blau und weiß gehalten. Es ist ein Luxusschiff. Ist das der oberste Oberluxus oder ist es Luxus, dieses Schiff?
Ach mein Gott, das kommt immer darauf an, wie du sowas definierst. Ja, es ist schon obere Luxusklasse. Ich würde jetzt ungern da ein Ranking machen, Reederei 1, 2, 3, 4, 5, aber sie sind schon ganz oben dabei, gerade im Expeditionsbereich. Ich meine, du bist ja auf einem französischen Schiff, ja, da ist das ganze Thema Essen ist sowieso zwangsläufig, weil der Franzose akzeptiert nichts Mittelmäßiges absolut, beim Thema absolut. Essen. Ja.
Übrigens, wenn ich dich noch kurz unterbrechen darf, frohes neues Jahr. Und frohes neues Jahr, liebe Hörerinnen und liebe
Wobei Hörer. Wir schummeln ja jetzt, weil wir ehrlich sind, so ein bisschen, weil wir zeichnen gerade ganz knapp noch im alten Jahr auf.
Genau, wenn es ausgestrahlt wird, dann ist es ein neues Jahr und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern, die uns also immer noch die Treue halten nach so vielen Jahren, ein frohes neues Jahr. Aber zurück zum Schiff. Du hast gerade das Essen angesprochen. Also wenn ich mein Weihnachtsessen mache, fahre ich immer rüber ins Elsass, also nach Frankreich, um mich einzudecken für das Weihnachtsessen. Also ich esse gerne Meeresfrüchte zu Weihnachten und das kannst du ja in Deutschland zumindest im normalpreisigen Bereich schlicht vergessen. Hier auf dem Land kriegst du einfach nichts Gutes aus dem Meer. Ich fahre dann immer rüber ins Elsass, weil ich weiß, dort bekomme ich gutes Fleisch, dort bekomme ich gute Meeresfrüchte und das zu einem okayen Preis. Ja, weil wenn du hier in Stuttgart, dann müsste ich nach Stuttgart fahren, müsste in den Feinkostladen, da würde ich mich dumm und dämlich zahlen, da würde ich doppelt oder dreifache zahlen wie das, was ich in Frankreich bezahle. Essen ist in Frankreich einfach ganz, ganz wichtig und vor allem gutes Essen ist wichtig und das merkst du eben auch beim Einkaufen. Ja, du kriegst in jedem Einkaufsgeschäft in Frankreich, kriegst du gute Meeresfrüchte, kriegst du gutes Fleisch. Kostet ein bisschen mehr als in Deutschland, also zumindest das Fleisch, aber hat da auch eine bessere Qualität. Und der Franzose erwartet eben auch auf dem Schiff, und da gibt es eben viele Franzosen auf diesem Schiff, dass er da gutes, qualitativ gutes Essen bekommt. Ne? Und das merkst du auch.
Ja, und da profitieren dann natürlich auch die Nicht-Franzosen an Bord. Genau. Also nein, das Essen war wirklich wirklich ganz hervorragend, auch recht kreativ. Was mir aufgefallen ist auch, dass sie sehr, sehr spannende, interessante vegetarische Gerichte jeden Tag auf der Karte hatten, auch immer ein oder zwei Spezialitäten oder Gerichte, die so aus der Region, wo das Schiff dort unterwegs waren. Also da muss man eigentlich gar nicht lang drum rumreden. Es war exzellente französische Küche auf ganz hohem Niveau. Das Mousse au Chocolat ist einfach ein absoluter Traum. Die Crème Brûlée, da jetzt nicht übertreiben, aber es war die beste, an die ich mich erinnern kann, die ich hier gegessen habe. Also es sind schon richtig klasse, ja, kann man nicht anders sagen. Und das macht ja schon mal ganz viel aus, auch wenn es auf der Expeditionskreuzfahrt jetzt nicht das Allerwichtigste ist, aber ja, da mangelt es jedenfalls nicht.
Auch die Restaurants sind hochklassig. Gibt es auch Buffet oder ist das alles à la carte?
Naja, du bist natürlich ein kleines Schiff mit 184 Passagieren und wir waren jetzt auf unserer Reise auch nur 93, also quasi nur halbe Besetzung. Im Grunde gibt es ein Restaurant mit Bedienung am Platz, beziehungsweise Frühstück ist natürlich, ja gut, Frühstück ist Buffet und so noch so ein paar Gerichte wie Pancakes oder sowas, die du von der Karte bestellen kannst mit Bedienung. Kleiner Außenbereich noch dazu. Dazu kommt dann Pool Grill. Das ist am Pooldeck, bisschen überdacht, regengeschützt, aber also nach hinten raus, zum Heck hin des Schiffs, da ist dann auch der Pool. Da sitzt man so mit den Tischen drumrum, wenn man so will. Und also ein Infinity Pool, man sitzt nicht so im Kreis drumrum, sondern also hufeisenförmig drum, wenn man so will. Und dort ist nochmal Buffet, wo eigentlich hauptsächlich das Mittagessen stattfindet bei schönem Wetter. Dort ist Buffet, da ist nochmal so eine Station vom Chef jeden Tag was anderes. Man hat da Paella gemacht, man hat dann den Red Snapper im Ganzen gegrillt, dort filetiert und sowas. Und es gibt auch da wieder so zwei, drei Gerichte, ein Fleisch, ein Seafood, ein vegetarisch, das du von der Karte dann noch extra bestellen kannst, was aber auch da draußen direkt auf der Grillplatte gegrillt wird. Das ist es. Ne? Also du hast diesen Poolgrill, du hast das Hauptrestaurant. Hauptrestaurant ist dann halt vor allem natürlich am Abend, wobei man auch am Abend wiederum, wenn man reserviert, draußen sitzen kann, wo dann der Grillbereich so ein bisschen mitbenutzt wird. Ansonsten ist es natürlich, dadurch, dass es ein kleines Schiff ist, hast du jetzt nicht fünf verschiedene Spezialitäten-Restaurants mit Steakhouse und Asiate und Italiener und ich weiß nicht was, sondern im Grunde ist es halt ein Restaurant.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Komm mal ganz kurz zu deiner Kabine. Das ist ja, wie gesagt, ein Luxusschiff. Ich vermute mal, es gibt keine Innenkabinen für den Herrn Brunel. Aber nicht, bestimmt gibt es ganz viele Balkonkabinen, oder?
Ja, klar. Es gibt halt Balkonkabinen und es gibt Suiten. Aber alle natürlich mit Balkon. Also auf einem Luxusschiff brauchst du jetzt nicht erwarten, dass da Innenkabinen existieren. Das wäre jetzt auch das falsche Publikum. Da würde jetzt niemand in der Innenkabine wohnen wollen. Ja, also zu den Kabinen gibt es im Grunde nicht so unendlich viel zu sagen. Es sind 19 Quadratmeter groß, die oder Anführungszeichen kleinsten Kabinen. Ich fand es sehr pragmatisch eingerichtet, die Kabine sehr hübsch, sehr, sehr helles Holz. Ein Konzept, was mir persönlich sehr gut gefällt, ist, dass Toilette und Bad voneinander getrennt sind. Macht auf der anderen Seite nicht das Badezimmer als solches, wenn die Toilette eben in einem separaten Raum ist, das Badezimmer als solches etwas kleiner, sodass man da wirklich nur alleine drin sein kann. Also zu zweit am Waschbecken stehen geht da einfach nicht, weil es zu schmal ist. Was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass das Bad ein Fenster, also ein bodentiefes Fenster zur Kabine hin hat. Also du hast so eine Glaswand quasi zum Schlafraum der Kabine. Kann man, wenn man das möchte, auch mit einer Schiebetür schließen. Kommt ja immer drauf an, mit wem man in der Kabine ist, ob man da möchte, dass derjenige dann ins Bad mit reinschauen kann oder nicht. Ich war ja jetzt natürlich allein in der Kabine und fand das sehr angenehm, dass man auch, wenn man im Bad steht, einfach ja im Grunde dann durch den Schlafraum raus, durchs Fenster auch nach draußen gucken konnte.
Du hast ja gerade gesagt, das Essen hatte dann doch eine recht große Rolle, war ein sehr gutes Essen auf diesem Expeditionsschiff. Expeditionsschiffe sind ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass es da wahnsinnig viel Unterhaltungsprogramm gibt. Das war aber in diesem Fall doch ein bisschen anders.
Das ist bei Ponant erstaunlich viel im Grunde. Es ist ja, naja gut, es ist ein Expeditionsschiff, dadurch, dass es aber sehr viel auch in warmen Gewässern unterwegs ist, sind jetzt nicht alle Expeditionen so Extremexpeditionen, sondern du hast schon auch mal Reisen dabei, ja, wo Häfen angelaufen werden, wo ganz normale Landausflüge angeboten werden, wo man also nicht den ganzen Tag mit dem Zodiac rumfahren muss. Und insofern ist das Unterhaltungsprogramm auf dem Schiff ein bisschen mehr, als man das sonst gewohnt ist. Es gibt also, ja, wie immer in der Launch, in dem Fall aber zwei gleich, eine Sängerin und eine Gitarristin, die sich immer abgewechselt haben, so ein bisschen, ja, Bar-Hintergrundmusik, wenn man so will, zu machen. Es gibt aber eben auch ein Theater, das nicht nur dazu genutzt wird für das Expeditionsteam, um eben Vorträge zu halten, ortskundige Vorträge oder auch diese Briefings, wo man immer ja, Nachbesprechung von dem jeweiligen Tag macht und Vorausbesprechung, was am nächsten Tag ein Expeditionsprogramm ist, sondern es gibt eben auch ein kleines Showteam. Das sind vier Tänzerinnen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und eine Sängerin, die da durchaus von einer Produktionsfirma in Paris, einer kleinen produzierte Shows mit Kostümen, mit Videobühnenhintergrund, also so eine große Musik-Tanz-Show im Kleinen quasi auf dem Schiff haben. Und das waren jetzt auf den 7 Tagen, die ich an Bord war, waren, glaube ich, an 4 Abenden waren solche Shows. Also das ist schon für ein Schiff dieser Größe ganz nett. Wobei man natürlich ehrlicherweise sagen muss, auf so einem Schiff ist das nicht so wahnsinnig wichtig. Ich habe von den 4 Shows, habe ich, glaube ich, eine ganz und eine halb gesehen, weil wir die restliche Zeit, das war eine sehr nette Runde von alleinreisenden Englischsprachigen, die wir dann meistens gemeinsam am Tisch gesessen sind beim Abendessen und dann verquatscht man sich gerne mal und verpasst die Show. Also ich glaube, ich habe eine ganz und eine halb gesehen. Das spielt jetzt auf einer Expeditionskreuzfahrt nicht so die ganz große Rolle, aber es ist nett, es zu haben.
Was mich auch sehr beeindruckt hat, war die Blue Eye Lounge. Das ist eine Lounge, die ist so eingerichtet, dass man sich so ein bisschen vorkommt, wie wenn man in einem Wal wäre. Man kann nach draußen so gucken, ja, durch Fenster, unter Wasser.
Gott sei Dank riecht es nicht so übel wie in einem Wal.
Nee, aber es sieht sehr, sehr kuschelig aus und vor allem, du kannst nach draußen gucken, unter Wasser.
Also ja, die Lounge ist dies gar nicht mal so groß, ist aber eben auf Deck 0, also wirklich unter Wasser, und es ist so zwei ziemlich große, ja, wenn man sagen, Bullaugenfenster, ganz, ganz dick mit 16 Lagen Glas oder 18 Schichten Glas, wo man also direkt schräg nach unten ins Wasser nach draußen schauen kann. Es gibt auch Hydrofone, sodass man also auch die Geräusche von draußen hören kann. Wobei man jetzt ehrlicherweise sagen muss, es ist jetzt nicht so, dass so ein Schiff natürlich mitten in ein Korallenriff reinfährt und man jetzt da draußen nur so vor Korallen und Fischen wimmelt, sondern im Wesentlichen sieht man da draußen Wasser. Also es ist jetzt nicht so, dass da permanent draußen viel Bewegung ist und viel zu sehen ist. Aber es ist eine sehr interessante Atmosphäre, wenn man weiß, man ist unter Wasser, man sieht ins Wasser raus. Es ist fast so ein bisschen meditativ da unten. Der Raum wird auch für andere Dinge genutzt. Also da gibt es dann schon auch mal eben mal eine Meditation oder es wird, glaube ich, irgendwie leichteren Sport, Yoga, irgendwie solche Sachen, sowas werden damit angeboten. Auch am Abend mal eine Disco-Veranstaltung. Also der Raum wird ganz vielfältig genutzt, aber ist eben so dieses Feeling, ich bin unter Wasser, fast wie so ein bisschen wie in einem U-Boot. Das ist schon ganz spannend. Und ist die einzige Reederei, also diese Schiffsklasse ist die einzige weltweit, die sowas hat, Unterwasserfenster, die man als Passagier, wo man als Passagier durchschauen kann. Das ist schon, also von der Vorstellung her ganz spannend. Ich bin ganz unten im Schiffsrumpf und schaue durch ein Fenster nach draußen ins Wasser.
Wie war denn die Crew drauf?
Oh, großartig. Also das ist so eine der Sachen. Ich war ja vor 12 Jahren mit Ponant unterwegs, damals in der Antarktis. Und das hatte ich so ein bisschen erinnert. Es war sehr, sehr vorurteilsbehaftet französisch. Ne? Also manchmal schon so ein bisschen nicht ganz so freundlich und sprachlich war es ein bisschen schwierig. Und das hat sich wirklich ganz dramatisch geändert seitdem, oder also im Positiven dramatisch geändert. Die Crew war ganz, ganz klasse. Also das hat richtig Spaß gemacht. Sind natürlich jetzt viele Barkellner und sowas, sind keine Franzosen, sondern dann eben auch Indonesier, Filipinos, wie man das von anderen Kreuzfahrtschiffen auch gewohnt ist. Aber auf einem ganz klasse Niveau, also wirklich wahnsinnig freundlich. Die Barkellner, ich weiß nicht, vielleicht trinke ich so viel, aber jedenfalls kannte er am zweiten Abend meinen Namen und habe mich auch mit dem Namen dann immer angesprochen. Also das eine sehr, 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 sehr schöne Atmosphäre. Die geben sich enorm Mühe. Das funktioniert wunderbar. Und was mir noch besser gefallen hat, war im Grunde das Expeditionsteam, die da noch sich noch mal einen Kick mehr Mühe oder jedenfalls sehr, sehr viel Mühe gegeben haben im Vergleich zu ja auch anderen Expeditionsreedereien, die ich in den letzten Jahren erlebt habe, ist da schon ein enormes Engagement dahinter. Das ist bei Expeditionsteams meistens so, aber hier habe ich so irgendwie das Gefühl gehabt, die haben sich noch ein bisschen mehr reingehängt. Und es kommt natürlich, und das ist einer der Vorteile vielleicht von einer französischen Reederei, also in Klammern einer nicht-amerikanischen Reederei, dass dieses ganze Thema Haftungsangst, Haftungsrisiko vielleicht keine so große Rolle spielt. Also ich hatte den Eindruck, dass das Expeditionsteam weniger nach formellen Vorschriften vorgegangen ist, sondern sie haben einfach geguckt, gesunden Menschenverstand, was geht, bis wohin können wir gehen, was können wir machen, und haben dadurch mehr ermöglicht als ich gedacht habe. Also wir hatten nicht die ganze Zeit perfektes Wetter, wir hatten vor allem einiges an Wind und Wellen, und in dem Moment, wo Wind und Wellen sind, ist es mit Zodiac-Ausfahrten halt sehr, sehr schwierig, weil diese Schlauchboote zwar einiges abkönnen, aber die Passagiere irgendwann nicht mehr. Also man kann mit den Zodiac-Booten dann doch, wenn es mal stürmt und die Wellen mal so 2 Meter sind oder anderthalb, ist es sehr, sehr schwierig, mit so einem Zodiac noch vernünftig überhaupt zu fahren oder auch eben eine Anlandung zu machen, auch wenn dann natürlich ordentliche Brandung am Strand ist. Irgendwann kann man da einfach nicht mehr hin, weil es nicht mehr geht. Und da hat das Expeditionsteam schon, ich glaube, mehr probiert und mehr möglich gemacht, als das eine amerikanische Reederei vielleicht gemacht hätte. Wir sind auch ordentlich nass geworden, 2-3 Mal. Also, naja, eigentlich nicht 2-3 Mal, eigentlich immer, wenn wir mit Zodiac gefahren sind. Weil wir hatten die ganze Woche so ein bisschen Wind und da noch ein bisschen Wellen. Der Vorteil ist natürlich, wenn du 28 Grad warmes Wasser hast, 26 Grad warmes Wasser, wenn dir da mal so eine Welle über den Kopf schwappt, dann ist es auch nicht weiter tragisch, dann bist du halt nass, aber frieren tust du deswegen trotzdem nicht. Musst dann gucken, dass deine Kamera irgendwie trocken bleibt. Also da hatte ich den Eindruck, dass die sich wirklich unglaublich ins Zeug gelegt haben und alles möglich gemacht haben, was irgendwie noch ging, trotzdem wir eben schon ab und zu ein paar Schwierigkeiten hatten mit dem Wetter. Aber am Ende ist, glaube ich, nur eine einzige Anlandung ist mal ausgefallen, weil da einfach die Brandung zu groß war, und ansonsten hat das wunderbar geklappt, weil sie es einfach möglich gemacht haben irgendwie.
Was ich auch noch ganz am Schluss ansprechen muss, ganz am Schluss der Vorstellung des Schiffes ansprechen möchte, ist der Kapitän, Régis Dumesnil heißt er. Und normalerweise ist es ja so, man hat wenig mit dem Kapitän zu tun. Der ist eben auf seiner Brücke und manchmal kommt er dann zu einem Essen und winkt huldvoll oder stellt sich auf der Bühne mal kurz vor. Aber sonst hat man ja eigentlich nichts mit ihm zu tun. Das ist auf dem Schiff ein bisschen anders. Da kann es einem passieren. Da kann es einem passieren, du gehst eben zu diesem Zodiac und da hilft dir dann netter, freundlicher, etwas älterer Mann, und hinterher erfährst du, ups, das war ja der Kapitän, der mir da geholfen hat.
Ja, das ist durchaus dem einen oder anderen Passagier passiert, dass er erst beim Champagner-Cocktail-Empfang am zweiten Abend, das war so am Pooldeck, ne, und kam dann dahin und dann gehst du also an den Kapitän, Offizieren vorbei und schüttelst Hände und machst ein bisschen Smalltalk und der eine oder andere hat dann schon große Augen gemacht, wie dann plötzlich der nette Herr, der ihm den ganzen Tag ins Zodiac geholfen hat, plötzlich mit 4 Streifen da stand und der Kapitän war. Also ganz großartig, ne? Der Kapitän war wirklich, und zwar nicht nur ab und zu, sondern er war eigentlich immer, wenn Zodiac Operation war, wenn die Leute in Zodiac ein- und ausgestiegen sind, war er derjenige, der den Leuten zusammen mit anderen Crewmitgliedern in Zodiac und aus dem Zodiac rausgeholfen hat. Der ist immer präsent gewesen, ein wahnsinnig netter, freundlicher Mensch, der überall präsent war. Also das habe ich so intensiv bei dem Kapitän noch nie erlebt. Das war also schon bei der Einschiffung. Ne? Du kommst an am Schiff, er schüttelt dir die Hand zur Begrüßung, wenn du das Schiff verlässt zur Ausschiffung am Ende der Reise, verabschiedet er dich mit Handschlag. Das ist schon, hat mich sehr beeindruckt. Das war ziemlich großartig.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also, hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island. Und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Lass mich noch eine Sache sagen, weil das ist bei dem Schiff auch noch eine wirkliche Besonderheit und hat an einem Tag auch richtig Spaß gemacht und uns so ein bisschen gerettet, weil es einer der Tage oder ein Tag, wo wir eben eine Anlandung nicht machen konnten. Und das ist die Badeplattform, beziehungsweise die Marina und Badeplattform, die das Schiff hat. Du kannst hinten, ist also dieser Infinity Pool und dann geht's nochmal eine Treppe nach unten, da ist eine relativ große Marina, so gibt's das auch bei vielen anderen Schiffen. Was die Le de Mordorville dann aber auch noch hat, ist eine hölzerne, ziemlich große, also tut mir jetzt schwer, die Größe zu schätzen, vielleicht so 8x8 oder 10x10 Meter, die man nach hinten ausfahren kann, also da muss das Schiff natürlich stehen dazu, vor Anker sein, nach hinten ausfahren kann. Dann gehst du noch mal ein Stück die Treppe runter und bist dann direkt auf Wasserebene und kannst diese Plattform entweder so knöcheltief ins Wasser runter versenken, dann ist es eine tolle Badeplattform. Haben wir einmal gemacht, wo wir dann eben auf dem offenen Meer angehalten haben und wirklich im offenen Meer von der Plattform auch hinter dem Schiff baden konnten. Oder du hebst es ein bisschen an, dann ist es trocken, dann kannst du von da aus sehr bequem in die Zodiacs oder auch mal in Tenderboote umsteigen, wenn Wellen das zulassen. Normalerweise, wenn stärkerer Wind ist, dann stellt sich das Schiff so ein bisschen schützend in den Wind und du steigst seitlich über eine Gangway aus, aber wenn der Seegang das zulässt, dann kannst du da hinten unglaublich bequem eben auch in die Zodiacs umsteigen. Also das ist schon eine echte Besonderheit und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gerade auch so dieses Baden auf hoher See von der Plattform aus, das war toll.
Also jetzt aber vom Schiff weg. Wir könnten noch Stunden über das Schiff sprechen. Ich glaube, das ist ein super interessantes Schiff.
Hat mir persönlich unglaublich gut gefallen, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Und, ich war so ein bisschen wehmütig, wie ich von dem Schiff. Also es passiert mir sonst ja nicht mehr so häufig. Ne? Ich bin so viel unterwegs. Da bist du schon so ein bisschen professionelle Coolness. Also du bist halt so viel gewohnt, dass dich alles nicht mehr so wirklich beeindruckt. Mhm. Aber da hatte ich schon, also Tränen in den Augen, nicht so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber es war schon so ein bisschen wehmütiges Gefühl, wie ich von dem Schiff weggefahren bin. Dachte,
hätte ich jetzt noch mal eine Woche.
Eigentlich bleiben können, ja.
Du warst in der Karibik unterwegs, ich sag gleich wo. Vielleicht damit man einfach mal weiß, was das kostet. Was kostet denn so eine Reise, wie du sie jetzt gemacht hast, da in der Karibik?
Ja, da bewegen wir uns wie bei im Grunde allen anderen Expeditionsreedereien auch irgendwo ab 500 bis 700 Euro am Tag. Da fangen die Preise an, also pro Person und Tag. Insofern ja, ist es im normalen Rahmen wie andere Expeditionsreedereien auch. Ich sehe jetzt hier gerade eine Reise, die jetzt, wann ist die jetzt gerade? Im Januar, 10 Nächte von Colón nach Punta Arenas, 7.000 Euro für 10 Tage. Also das wären dann so ungefähr 700 Euro die Nacht. Es gibt aber auch hier als eine von Colón dann wieder nach Fort de France in der Karibik im April. Das sind 12 Nächte dann ab 6.400. Das ist also dann eher so in der Größenordnung 500 Euro pro Tag. Das ist so ungefähr die Größenordnung, wo sich das bewegt. Und dann natürlich nach oben einiges mehr, wenn du teurere Kabinensuiten nimmst. Mhm. Aber im Grunde ist auch die günstigste Kabine eine durchaus schöne Kabine. Die Ausstattung ist da sehr, sehr ähnlich. Erst bei den Suiten wird es dann natürlich nochmal deutlich größer und auch deutlich teurer.
Ja, gut, dann wissen wir auch das. Du warst unterwegs in Honduras
und vielleicht muss man noch ergänzen, es ist im Grunde all-inclusive. Na, also das muss man immer bedenken bei den Preisen. Gerade bei den Getränken ist es ganz spannend. Da ist so fast so ein bisschen wie bei TUI Cruises. Es sind viele Getränke inklusive, auch ein ziemlich guter Champagner. Aber es gibt dann eben auch Premium-Cocktails und natürlich Premium-Flaschenweine und sowas, die dann noch extra kosten. Und bei der Expedition, aber das ist natürlich bei Expedition völlig normal, sind die Ausflüge inklusive, weil das ja also ohnehin alles mit Zodiac-Schlauchboot und sowas stattfindet.
Okay, zur Reise. Honduras und Belize in der Karibik. Wo ging's los?
Belize.
Belize, Entschuldigung, ja, Belize.
Es ist ganz spannend.
Ich war da noch nie in
Belize. Ja, okay. Es klingt ja vor allem, Belize klingt französisch. Und der Witz ist, dass Belize ausgerechnet das einzige mittelamerikanische Land ist, in dem Englisch gesprochen wird.
Okay. Wo bist du denn an Bord gegangen?
Ich bin in Belize City an Bord gegangen. Gar nicht mal so leicht, dahin zu kommen. Also ich bin von München nach Houston in Texas geflogen, dann über Nacht im Hotel geblieben und dann am nächsten Tag nach Belize City weitergeflogen. Und wir waren im Wesentlichen eigentlich in Honduras, also in Inseln Honduras vorgelagerten Inseln und ein bisschen am Festland in Honduras, aber eben auch für zwei Stops in Belize. In einem ganz kleinen Radius im Grunde. Also wir sind mit dem Schiff gar nicht allzu weit gefahren. Das ist ja so in dieser Ecke zwischen Belize, da ist noch Guatemala dazwischen und Honduras. Wir haben keine großen Fahrtstrecken gehabt. Das war so eine der spannenden Sachen eigentlich auf dieser Reise, auf einem ganz engen Raum, relativ nahe zusammen, auch extrem unterschiedliche Kulturen zu erleben. Also eine sehr, sehr spannende Route und lauter Häfen, von denen du noch nie gehört hast. Also Hafen Moncay, Plasencia könnte man mal gehört haben, da fahren ab und zu auch mal andere Schiffe hin. Water Key, Punta Sal, Cuero Isolado, Cayos Cochinos, Guanaya. Also würde ich sagen, habe ich von allen noch nie gehört, ist bei mir nirgendwo auf der Bucketlist und trotzdem ganz, ganz spannend, sehr, sehr schöne Orte, wo wir da waren.
Muss man sich das so vorstellen, wie man sich so die Karibik vorstellt, wenn man da wie ich noch nie dort war, also Palmenstrände, blaues Meer, warmes Wasser, weißer Sandstrand?
Ja, ungefähr so kannst du dir das vorstellen. plus so ein bisschen Urwald, also ganz, ganz viel dicht bewaldet. Wir waren auf der einen Insel, sind wir wirklich quasi expeditionsartig in den, weil gut, da war schon ein Weg, in den Urwald reingestapft mit ganz viel Palmen. Ich weiß nicht, wie die ganzen anderen Bäume dort heißen, aber es ist so richtig Regenwald-Urwald-mäßig. Wir haben nämlich Boa-Schlangen gesucht auf der Insel. Eine kleine Insel gibt es geschätzt über 3000 oder um die 3000 Boas. Die sind dort so maximal 1,5 Meter lang. Also jetzt nicht wirklich dramatische Würgeschlangen und liegen auch faul auf Bäumen rum. Also sind für Menschen keine Gefahr. Aber da gehst du dann eben schon mal in den Urwald rein. Und du hast an den Ufern, an den Küsten ganz, ganz viele Mangrovenwälder. Wir sind einmal dann auch mit dem Zodiac wirklich so einen Flusslauf oder zwei Flussläufe im Grunde entlang gefahren. Da hast du dann in den Bäumen sitzen dann irgendwann auch mal Brüllaffen und Kapuzineraffen. Die haben wir jetzt nicht gesehen, aber Brüllaffen haben wir einige gesehen. Also ist wirklich Natur pur auf der einen Seite und auf der anderen Seite das, was du beschrieben hast, wirklich diese weißen Palmenstrände, genauso wie man sich Karibik in seinen kühnsten Klischeeträumen vorstellt.
Ich sehe da zum Beispiel eine Ortschaft, nenne ich es jetzt mal, ich weiß nicht, ob es eine Stadt ist oder eine Ortschaft oder ein Dorf oder einfach nur ein Hafen. Cuero y Salado hört sich so ein bisschen an wie Currysalat. Wie muss man sich
das vorstellen? Cuero y Salado ist der Ort, wo wir diese zwei Flussläufe entlang gefangen sind und die Brüllaffen gesucht haben. Es sind schlicht, also es sind die Namen von zwei Flüssen.
Findest du auch in Deutschland zu Genüge.
Ja, ja. aber keine so sympathischen, lieben Tierchen. sondern eher unangenehme Geschöpfe. Nein, also Cuero y Salado ist schlicht und einfach sind die beiden Namen der zwei Flüsse.
Ah, okay.
Ist aber ein Naturschutzgebiet dort. Also wir sind da mit dem Zodiac, glaube ich, fast 3 Stunden gefahren. War ganz spannend, weil du um zu diesen Flüssen hinzukommen, mussten wir über so eine Sandbank im Grunde drüber mit dem Zodiac. Und dort war eine ziemlich heftige Brandung. Also wir sind da mit dem Zodiac, sind wir quasi die Welle dann gesurft. Reinwärts ging das ziemlich gut, also landwärts. Da sind wir trocken geblieben. Beim Rausfahren mussten wir dann so über 2, 3 solche Brandungen Bedingungen drüber. Da war ich also so nass wie selten in meinem Leben. Aber hat gerade Spaß gemacht. Ja. Bei den Temperaturen ist es Teil des Erlebnisses.
War denn die Natur im Fokus dieser Expeditionsreise oder hat man auch Kontakt zu Menschen dort bekommen?
Es ist eine spannende Kombination aus beidem. Also wir hatten ganz viel Natur, auch sind auch geschnorchelt das Belize Barrier Reef ist ja nach dem Great Barrier Reef in Australien das zweitgrößte zusammenhängende Korallenriff der Welt. Also ganz viel in der Hinsicht gesehen. Aber, und das war wirklich erklärter Teil und wichtiger Teil von der Reise auch, ganz viel Kontakt zu Einheimischen, kleine Dörfer, kleine Gemeinschaften und unglaublich faszinierend, das habe ich vorhin schon mal gesagt, wie unterschiedlich die Kulturen auf diesem ganz engen Raum eigentlich, in der ganz kleinen Region, in der wir da unterwegs waren, sehr, sehr unterschiedlich sind, was sich von der Geschichte, von der Herkunft erklärt. Das eine sind die Garifunas, sind ein Volksstamm, die sich rühmen, die einzigen in der Karibik oder die einzigen in Amerika zu sein, die aus Afrika stammen, aber nie versklavt wurden. Die hatten nämlich damals das Glück, dass sie bei ihrer Verschiffung also ich glaube irgendwo im 18. oder 17. Jahrhundert bei der Verschiffung vor der Elfenbeinküste, dann das Sklavenschiff ist dann vor St. Vincent auf einen Riff gelaufen, ist gesunken, die konnten sich an Land retten, waren dann aber frei und sind nie wieder versklavt worden und haben sich dann so in der Region dort angesiedelt und haben sich die Kultur bis heute bewahrt. Und wenn du zu denen kommst, dann sind das sehr, sehr dunkelhäutige Menschen, die gerade von ihren Tänzen, von ihrer Musik sehr, sehr viel mehr an Afrika erinnern als an die Karibik. Und dann fährst du zwei Inseln weit oder du fährst dann ans das war eine Insel in Honduras, und dann fährst du ein paar Meilen quasi weiter ans honduranische Festland und hast plötzlich diese spanisch sprechende Kultur bei Tanz, bei Farben, bei Sprache und das alles auf ganz engem Raum. Du hast eine Insel oder eine Doppelinsel, wo Menschen leben, die bis heute Englisch sprechen, weil sie ursprünglich mal aus der englischen Kolonie von den Caymans dorthin umgesiedelt sind und sich wieder diese Art von Kultur erhalten haben. Also das war wirklich sehr, sehr spannend zu erleben. Und Ponant hat da auch, ja, weil es halt so kleine Gemeinschaften sind, große Schiffe dort nicht hinkommen, einfach Möglichkeiten geschaffen, dass wir das erleben konnten, uns mit den Menschen unterhalten konnten, sich uns in ihre Kultur eintauchen konnten, das wirklich sehen konnten, ohne dass es diese üblichen Touri-Folklore-Shows waren, sondern wir haben wirklich sehen, verstehen können, wie die Menschen dort leben, ticken, denken, essen, tanzen, singen. Das war, fand ich sehr, sehr spannend und war so gut organisiert, dass es nie, also das hat man ja manchmal so, dieses unangenehme Gefühl, dass man glaubt, man ist eigentlich so ein Fremdkörper, man stört da, man ist nur so der doofe Touri, der halt akzeptiert wird, weil man Geld bringt, sondern das hat richtig Spaß gemacht. Und ich hatte auch umgekehrt den Eindruck, dass die Leute dort viel Spaß hatten, dass wir zu Besuch waren und auch neugierig auf uns waren. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Konnte man dann auch mit denen ins Gespräch kommen, den Vorführungen oder so?
Naja, klar. Also da war viel Zeit dafür und die waren auch ganz offen. Wir waren in dem einen, auf der einen Insel, sind wir dann auch so ein bisschen durchs Dorf geführt gegangen und haben uns ein bisschen was erklären lassen, wie die Menschen da leben, von was sie leben, und sind an einer offenen Küche vorbeigekommen. Also da stand eine Frau, die hat gerade zwei große Fische in einer wokartigen, riesigen Pfanne gebraten. Die hat uns gleich mal erklärt, wie sie das macht und was für Fische das sind, die sie da verarbeiten. Also da ganz nah dran. Das war richtig schön.
Also eine wunderschöne Reise, die der Franz mal wieder ohne mich erlebt hat. Sie wäre noch schöner gewesen, wenn er mich mitgenommen hätte.
Bin ich mir nicht so sicher.
Ja, doch, bin ich mir ganz sicher. Ich hätte dich gut unterhalten und ich hätte dir vor allem die Kultur der Franzosen ein bisschen näher bringen können, die ja leider immer Franzosen, du hast es schon angesprochen, die eben nicht so die Besten sind, was Englisch betrifft.
Naja, sie sind, vielleicht muss man schon noch sagen, ja, also klar, es sind relativ viel Franzosen als Passagiere an Bord. Auf unserer Reise war so zwei Drittel Franzosen, ein Drittel englischsprachig, was Ponant aber da inzwischen auch wesentlich besser gelingt als damals, also ganz hervorragend jetzt gelingt, ist wirklich beide Sprachen an Bord als Bordsprachen auch gleichwertig zu behandeln, auch die beiden Gruppen gleichwertig zu behandeln, sodass du dir als Englischsprachiger nicht irgendwie so als Anhängsel, naja, für die Franzosen machen sie alles und uns übersetzen sie halt so ein bisschen, sondern es war wirklich absolut gleichwertig und hat sehr, sehr gut funktioniert. Insofern, und es war so ein bisschen auch ein anderes Publikum, muss man ehrlicherweise sagen, bei den Franzosen, als ich das sonst von großen Kreuzfahrtschiffen gewohnt bin, wo Franzosen manchmal so ein bisschen ich finde, unangenehm auffallen durch Unhöflichkeit, durch Drängelei, durch Rücksichtslosigkeit. Mögen Vorurteile sein, aber das ist so das, wie ich Franzosen auf großen Kreuzfahrtschiffen oft erlebe. Das war da so überhaupt gar nicht. Also ganz liebe, nette, freundliche Menschen, die nur leider mal oft sich wirklich mit ihnen nicht verständigen konnte, weil sie einfach außer Französisch keine andere Sprache sprechen. Ich leider beim besten Willen kein Französisch.
Obwohl sie eigentlich in der Schule gelehrt wird, Englisch beispielsweise. Ja. So, wahrscheinlich hat der Franz sehr, sehr viel Sonnencreme gebraucht auf seiner Reise, weil es ja sehr sonnig war. Aber Achtung, und darüber sprechen wir auch gleich in der Aftershow, Sonnencreme hat eine blöde Nebenwirkung und darüber müssen wir sprechen und das tun wir in der Aftershow. Die Aftershow können Sie hören, wenn Sie uns finanziell unterstützen, und es ist ja ein neues Jahr und im neuen Jahr nimmt man sich ja immer was Neues vor und da könnte man sich ja mal vornehmen, wir unterstützen Cruise-Tricks, den Podcast und werfen ein paar Euro in die Büchse und genießen dafür dann auch die Aftershow. Würde mich freuen. Eine
großartige Idee.
Ja, ne, finde ich auch. Würde mich freuen, wenn Sie da sich das überlegen und da auch den einen oder anderen Euro einwerfen. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören und empfehlen Sie uns bitte, bitte gern weiter. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer oder über jede neue Hörerin. Ansonsten nochmal ein frohes neues Jahr und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Franz.
Bis dann. Ciao. Servus.
Thank you.